Meine Damen und Herren, mein Name ist Patricia Löwe. Das ist die 6. Folge unseres Podcasts, Hashtag So geht's auch. Heute sitzt mir hier gegenüber die Autorin und Journalistin Caroline Würfel und ich begrüße sie sehr herzlich. Schön, dass du da bist, Caroline.
Freut mich auch sehr. Hallo, Patricia.
Ja, über Carolins Werdegang und Biografie werden wir gleich noch ein bisschen mehr erfahren. Caroline war schon mal zu Gast im Guardini-Salon. Da haben wir über Geld geredet, um nicht zu sagen gestritten. Und ich freue mich sehr, dass wir sie heute hier zu ihrer Arbeit vor, während und nach Corona befragen können. Caroline, vielleicht können wir damit anfangen, dass du uns erzählst, was du zurzeit tust als Journalistin und Autorin.
Ich bin ja seit Anfang des Jahres wieder freie Journalistin. Das heißt, ich bin vertraglich an kein Haus angebunden, obwohl ich weiterhin sehr viel für die Zeit und für Zeit Online schreibe. Aber das bedeutet so ein Leben als freie Journalistin, dass man eigentlich immer so ja, 5 verschiedene Themen in der Schale liegen hat. Dementsprechend arbeite ich gerade an vielen Sachen gleichzeitig. Ich kann ja mal erzählen, was eine Sache ist. Ich entwickle gerade eine Fernsehserie mit, zusammen mit Jörg Winger, den vielleicht ein paar kennen. Der hat zum Beispiel Deutschland 83, 86 und 89 gemacht. Und da habe ich ihm bei der Hintergrundrecherche geholfen.
Ich wusste gar nicht, dass es inzwischen schon 89 gibt.
Ja, das ist gerade rausgekommen vor ein paar Tagen. Ist ganz toll, unbedingt angucken. Und dann gibt es so journalistische Projekte, zu denen ich jetzt ehrlich gesagt nicht so besonders viel sagen kann, weil die noch nicht rausgekommen sind, die ich recherchiere. Also Themen, die in der Zeit hoffentlich bald erscheinen werden.
Also größtenteils arbeitest du noch für die Zeit, aber als Freie.
Genau.
Bist du da Pauschalistin?
Nein, ich bin tatsächlich ganz frei.
Ganz, ganz frei. Du machst ja noch andere Projekte.
Genau, genau. Also neben meiner journalistischen Arbeit, wie gesagt, arbeite ich an dieser Fernsehserie gerade mit und ich schreibe ein neues Sachbuch, was auch tatsächlich so ein bisschen mich zumindest gedanklich über dieses Jahr gerettet hat, weil es Anfang März, als der Lockdown kam, schon so war, dass man dachte, wie geht das Jahr jetzt eigentlich weiter und wie wird die Auftragslage sein? Die Auftragslage hat sich dann für mich jetzt nicht unbedingt verschlechtert, aber es war doch gut zu wissen, es gibt ein Projekt, was unabhängig von diesem Missstück Welt, die diese Welt ja dieses Jahr ist, passiert, etwas gibt, wo man sich dran abarbeiten kann und wo man immer wieder zurückgehen kann. Und genau, da habe ich mit meinem Verlag Hansa Berlin ein neues Projekt besprochen, das ich jetzt abarbeite. Ich kann dazu noch nicht so ganz viel sagen, außer dass es darum geht, um die Utopie des Sozialismus und die weibliche Perspektive darauf.
Das ist ja sehr spannend. Gibt es schon irgendein Erscheinungsdatum? Dürfen wir uns schon auf was freuen?
Es gibt noch kein festes Erscheinungsdatum. Im besten Fall wird es aber Ende 2022 herauskommen. Drücken wir die Daumen.
Okay, das ist ein guter Moment, mal so ein paar Fakten über dich zu nennen. Du korrigierst mich, wenn ich Unsinn rede. Du stammst ursprünglich aus Leipzig. Du hast an der FU studiert, Publizistik, oder?
Geschichte und Publizistik im Nebenfach. Also ich bin eigentlich, wenn man es ganz streng nimmt, Historikerin.
Ah, wie spannend. Und wann kam der Wunsch auf, Journalistin zu werden oder bist du da reingerutscht?
Reingerutscht klingt ja immer so ein bisschen tollpatschig und so tollpatschig war es dann nicht, aber es war tatsächlich so, dass ich eigentlich dachte, ich würde Wissenschaftlerin werden. So wie mir habe ich dann mitbekommen, im Journalismus geht es relativ vielen, dass man für die Wissenschaft dann nicht streng genug ist und vor allen Dingen nicht seine Klappe halten kann, was die eigene Meinung angeht, und im Journalismus darf man das ja schon mal. Und ich habe dann Geschichte und Publizistik studiert und dann einen Master gemacht, auch an der FU, Public History, und habe danach gedacht, ja, jetzt bewerbe ich mich jetzt auf so diverse Volontariate an verschiedenen Institutionen und Häusern, und das war dann aber gar nicht so leicht, und dann habe ich währenddessen angefangen, ganz viel so mich in der Kunstszene Berlins rumzutreiben und hatte dann eine Bekannte, die damals für die Vogue arbeitete und gesagt hat, sag mal, du bist doch bei so vielen Ausstellungseröffnungen, guckst dir so viele Sachen an, willst du nicht für die Vogue anfangen, über so kleine Kunstkritiken zu schreiben? Probier das doch mal einen Monat aus und sag, wie es dir gefällt. Und das habe ich gemacht und habe total viel Spaß daran gehabt. Und so bin ich eigentlich in den Journalismus gekommen und habe dann ganz klassisch Praktikas gemacht und hatte da aber auch relativ viel Glück. Oder als Frau sagt man immer gerne Glück, aber im Endeffekt ist es vielleicht auch, weil man dann doch gemerkt hat, so man hat dafür ja, ein gutes Händchen, schreibt gut, dann immer so Folge-Anbindungen bekommen. Also war erst bei der FAS und dann bei der Zeit.
Ja, das mit der Vogue finde ich ja wahnsinnig spannend, weil tatsächlich, das darf ich sagen, habe ich vorhin schon gesagt, Caroline fällt sehr dadurch auf, dass sie eigentlich einen ziemlich spannenden und coolen Style hat. Als ich sie das erste Mal hier in der Guardini-Stiftung getroffen habe, hat sie eine riesige, wunderschöne, pinke Haarspange getragen. Heute sitzt sie in einem sehr gut geschnittenen Jackett vor mir. Man hätte aber trotzdem anhand der Themen, die du jetzt bearbeitest, also Kunst, darf man sagen, Ostdeutschland, Feminismus, das sind ja so die drei Hauptsparten, hätte man nicht gedacht, dass du von der Vogue kommst, sozusagen. Also, dass das der Anfang war. Sehr, 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 sehr lustig. Das führt mich gleich noch zu was anderem. Du hast oder tust wahrscheinlich immer noch, du schreibst für die Zeit Ost, ist das richtig, nach wie vor?
Das ist richtig.
Ich bin ja aus den Latschen gekippt, dass es überhaupt eine Zeit Ost gibt. Kannst du uns kurz erzählen, was das bedeutet, was die machen, was die unterscheidet? Ist das eine Beilage?
Das ist tatsächlich, der offizielle Titel ist Die Zeit im Osten und das ist keine Beilage, wie zum Beispiel Christ und Welt eine Beilage ist. Obwohl halt, das stimmt nicht. Nein, es ist eigentlich sehr vergleichbar mit Christ und Welt. Und dazu gehören auch, die Zeit hat ja zum einen die Hauptzeit, also das Blatt, was jede Woche rauskommt, und dazu regionalspezifische Anpassungen. Also es gibt auch eine Ausgabe für die Schweiz zum Beispiel und für Österreich und genauso gibt es auch eine Ausgabe für den Osten, also für Ostdeutschland. Und da ist die Zeitung eigentlich wie immer nur, dass in dem Politikteil hinten, glaube ich, die letzten 3 oder 4 Seiten mit Ostthemen bestückt werden. Man kann das natürlich merkwürdig finden. Gleichzeitig ist es so, dass natürlich die Dinge, die da geschrieben werden, auch online dann zugänglich für den Rest der Republik sind. Und ich weiß, als ich erfahren habe, wir haben ja letztes Jahr 10-Jähriges hat die Zeit im Osten gefeiert. Nochmal darüber nachgedacht, wie das war, als ich auch erfahren habe, dass es diese Zeit im Osten gibt und fand das eigentlich auch so ein bisschen verrückt. Und es gibt da viele Pro und Kontras, die man dazu sagen kann. Ich finde aber, dass es einen Ort gibt, wo man sich mal ganz bewusst diesen Themen widmet, total gut. Weil man muss ja auch realistisch sein und sagen, wo würden diese Themen dann Platz finden, wenn es diesen Ort nicht gäbe. Und da muss man auch sagen, sie würden in den anderen Ressorts möglicherweise viel weniger, viel seltener den Platz bekommen, den sie in der Zeit im Osten bekommen. Und von daher, man merkt ja auch, ich arbeite relativ lange schon für die Zeit im Osten, wie wir da auch es geschafft haben, die Debatte zu verschieben oder den Diskurs auch zu erweitern, also auch zuzulassen, dass es viele verschiedene Stimmen gibt, die über den Osten sprechen, mit ganz unterschiedlichen Ansichten.
Gibt es da auch westdeutsche Stimmen?
Ich glaube, lass mich mal überlegen. Es könnte sein, sehr, sehr selten. Sehr, sehr selten. Ich glaube, die Ostbiografie ist schon
ein bisschen Einstellungsvoraussetzung. Okay, du warst vorher also vor der Pandemie noch, bis Januar, warst du fest bei Zeit Online und hast dann da aufgehört. Hast du dich geärgert, als die Pandemie losging, dass das passiert ist?
Es gab auf jeden Fall den Gedanken, wäre es jetzt besser, sich in einer Festanstellung zu befinden. Den gab es natürlich, der hielt aber nicht so besonders lange an, weil ich mich dann auch wieder erinnert habe, warum ich zumindest für dieses Jahr beschlossen hatte, erstmal wieder frei zu sein und frei zu arbeiten und frei Themen zu wählen und nicht als Redakteurin tätig zu sein, wo man ja doch eher weniger dazu kommt, Geschichten selber zu schreiben und zu recherchieren.
Okay, und jetzt habe ich gerade, oder haben wir gerade im Vorgespräch erfahren, du warst im Februar dann in Istanbul und hast etwas getan, was ich gar nicht gewusst habe, dass du das tust, nämlich an einem Roman gearbeitet. Erstens, wie kommst du dazu, literarisch zu arbeiten? Tust du das schon lange? War das ein Wunsch? War das ein Traum? Was hat dich darauf gebracht? Und zweitens will ich danach noch natürlich kurz mit dir über den Anfang der Pandemie in Istanbul reden.
Also nein, ich arbeite noch nicht lange literarisch. Ich habe als Teenager relativ viel Gedichte geschrieben, was, glaube ich, jede gemacht hat.
Hast du die Leuten gezeigt?
Es gab dann so sehr enge Freundinnen, die teilweise gesehen haben, aber ansonsten
nicht. Du hast sie aber nicht in der Schülerzeitung veröffentlicht.
Nein, nein, so weit ging es nicht.
Ja, so war das bei mir auch.
Und genau, es gibt diese Idee einer Geschichte, die sich am besten fiktiv aufschreiben lässt, von der ja, ich eigentlich im letzten Jahr so ein bisschen ergriffen wurde und dann immer wieder angefangen habe, da so mal an einem Samstag mich für ein paar Stunden hinzusetzen und so ein bisschen zu schreiben und dann aber dachte, das macht schon total Sinn, wenn man diese mal sehen will, ob diese Idee atmen und leben kann und ob man die zum Leben erwecken darf, sich dann mal rauszuziehen und sich mal an den Schreibtisch zu setzen mit einer guten Aussicht und 4 Wochen mal nur zu schreiben. Und das habe ich in Istanbul gemacht und das war auch total toll. Das war nicht nur toll, weil man so viel Zeit hatte zum Schreiben, sondern auch, weil mir noch mal bewusst geworden ist, ich habe ganz viel an meine Großmutter gedacht in diesen Wochen da und an Virginia Woolf, was für ein Privileg das auch heute noch ist, 2020, als verheiratete Frau oder als Frau in einer Partnerschaft zu sagen, ich gehe jetzt und mache das. Also, weil ich dann auch gemerkt habe, wie Bekannte und Freundinnen darauf reagiert haben, als ich gesagt habe, ich bin jetzt mal für 4 Wochen weg, dass das doch keine Selbstverständlichkeit ist. Obwohl wir glauben, dass wir in so einer vermeintlich gleichberechtigten Welt leben, sind diese Schritte, dieses durch eine Stadt laufen, alleine als Frau nur das zu tun, was du möchtest, überhaupt nicht selbstverständlich und überhaupt nicht normal, sondern große Freiheit und großes Glück. Und das nochmal zu spüren, das war toll.
Und hat man dich tatsächlich gefragt, was dein Mann dazu sagt?
Ja, und vor allen Dingen, also ich wurde weniger gefragt, aber mein Mann wurde in diesen Wochen tatsächlich ständig gefragt, was macht die denn da und weißt du, wen die da trifft und
wow,
wie findest du das und so. Also das war schon sehr lustig zu sehen, dass der Arme dann auch bemitleidet wurde, dass ich jetzt nicht da bin, um vielleicht auch ihm Abendessen zu kochen.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Also Wäsche waschen, kochen und jetzt muss ich es ja tun. Was hat dein Mann dazu gesagt? Der fand es wahrscheinlich fantastisch.
Der fand es total fantastisch. Der hat gesagt, wenn du das machen willst, dann mach das und ich freue mich für dich. Und der ist ein ganz, ein toller Mann, der genau doch ganz fest daran glaubt, man muss, also nicht Mann, er muss mich fliegen lassen, damit man dann auch gerne wieder zurückkommt.
Du hast gerade, das kann jetzt niemand sehen, aber du hast gerade wirklich sehr, sehr schön geguckt, als du gesagt hast, er ist ein toller Mann. So, und dann warst du in Istanbul. Hat es dann geklappt? Hast du tatsächlich jeden Tag geschrieben?
Ja. Und was ich noch gemacht habe, was ein Riesentraum von mir war und was tatsächlich geklappt hat, ich habe mit Orhan Pamuk Abend gegessen.
Wow.
Und das war großartig.
Wie hast du das, wie kamst du, hast du den angeschrieben und gesagt, guten Tag, ich möchte mit Ihnen Abend essen?
Das ist tatsächlich eine sehr lustige Geschichte. Ich hatte die Lektorin meines Buches, was letztes Jahr bei Hansa Berlin erschienen ist.
Sag uns mal den Titel.
Die Kunst der Befreiung heißt das Buch. Ingrid Wiener und die Kunst der Befreiung. Wien 1968, Berlin 1972 ist der Titel. Das ist ein Porträt über diese famose Ingrid Wiener. Jedenfalls die Lektorin Charlotte von Lente, der erzählte ich, dass ich nach Istanbul fahre und die war erst in Berlin tätig, jetzt ist sie in München tätig und Orhan Pamuk ist auch Autor von Hansa in München. Und dann habe ich gedacht, okay, ich frage mal Charlotte, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, mit ihm in Kontakt zu treten, während ich da bin. Und da der arme Kerl, wollte ich jetzt gerade sagen, ja, seit Jahren unter Polizeischutz steht, kann man ihm natürlich nicht einfach eine E-Mail schreiben, sondern das ging dann über die Pressesprecherin von Hansa, der ich dann eigentlich so eine Art Fanletter zur Weiterleitung geschickt habe. Und dann dachte er, mal gucken, was daraus wird. Und dann
was stand in diesem Fanletter?
Ja, tatsächlich große Schwärmerei, wie toll ich ihn finde und dass ich Istanbul toll finde und ihn wahnsinnig gern mal treffen würde, in der Kurzfassung. Und dann kam ich in Istanbul an und bezog diese Wohnung unterhalb des Taxiplatzes. Und eines Abends, nachdem ich da 4 Tage da war, bekam ich eine SMS, die sagte, hi, this is Orhan.
Wow.
Und ich dann tatsächlich erst mal überlegt habe, wer ist denn jetzt Orhan? Weil man natürlich auch nicht sofort daran denkt, dass man eine SMS von Orhan Pamuk bekommt. Und der dann schrieb, ja, wir sind hier gerade um die Ecke beim Essen von meinem Zuhause. Wenn du willst, komm doch kurz vorbei. Und lustigerweise wohnte er am Ende der Straße, von der ich, wo ich gerade meine Bleibe bezogen hatte und habe mich dann schnell angezogen, bin in das Restaurant und dann haben wir zu Abend gegessen und es war total nett. Und dann, als mein Mann sozusagen für die letzten Tage meines Istanbul-Aufenthalts auch dazu kam, schrieb Orhan Pamuk mir nochmal und war nochmal, kommt doch nochmal zusammen zu uns nach Hause. Und dann haben wir bei ihm nochmal zu Hause Wein getrunken und Fisch gegessen und sehr, sehr lange geredet.
Das ist ja wirklich eine, also wenn es irgendeinen guten Istanbul-Aufenthalt gibt, dann so.
Absolut.
Und jetzt muss ich aber doch die gute Stimmung ein bisschen vermiesen, indem ich frage, du musst ja in Istanbul dann den Anfang der Pandemie mitbekommen haben. Im Februar ging es ja also los und wahrscheinlich auch in der Türkei, wenn ich das richtig sehe. Wie hast du das eingeschätzt? Wie hast du dich gefühlt? Wie war das?
Ich muss ehrlich gestehen, also ich würde nicht sagen, dass ich das nicht ernst genommen habe, aber doch, ehrlich gesagt, würde man sagen, ich hatte das nicht so auf dem Schirm. Ich wusste, dass natürlich, mir war klar, dass es Corona gibt und dass es diese Pandemie gibt, aber ich hatte noch nicht das Gefühl, dass es in irgendeiner Form mein Leben oder meinen Alltag beeinflusst oder beeinflussen wird. Und in Istanbul war das Leben eigentlich wie immer. Ich überlege gerade, also da gab es ja auch diese ganze von wegen nicht umarmen, nicht in Bars gehen, nicht in Räumen, geschlossenen Räumen zu sein. Das existierte da noch nicht und es existiert ja auch in Deutschland.
Das existiert ja hier auch noch nicht, genau.
Genau. Und als ich dann Anfang März wieder hier war, war ich ehrlich gesagt auch noch so ein bisschen blauäugig und dachte, naja, mal sehen, wie sich das jetzt hier entwickelt. Und man dachte ja irgendwie so, Deutschland rutscht da vielleicht auch noch irgendwie dran vorbei. Man beobachtete mit Erschrecken, was in Italien passiert. Und dann war es tatsächlich so, dass ich in der zweiten Märzwoche erst in Hamburg war, um Kübra Gümüşay zu treffen, über die ich ein Langzeitporträt dann auch für die Zeit geschrieben habe. Und mit Anta Helena Recke, einer Theaterregisseurin, sie bei ihren Proben zu begleiten, auf Kampnagel, wo wir alle irgendwie noch so rumscherzten und so waren, wie wer hat jetzt vielleicht von uns Corona und was ist eigentlich mit dem Theater? Und dann bin ich, nachdem ich mit den beiden Zeit verbracht hatte, noch nach Leipzig gefahren für eine Recherche. Und da traf es mich plötzlich. Also da war das dann so, dass man dann irgendwie überlegte, umarme ich jetzt die Menschen, die ich sehe? Fahre ich jetzt vielleicht lieber nach Hause? So, also so richtig, bei mir kam das so ein bisschen kurz vor knapp an, also eigentlich
Das war bei mir genauso. Lockdown. Also ich erinnere mich auch, dass ich im Februar mit einer Freundin vom Fernseher saß und wir haben so die neuen Zahlen bekommen und irgendwie dann besprochen, dass wir uns trotzdem immer noch nicht fürchten. Und dann kam der 13. März, als hier sozusagen die ganzen Maßnahmen griffen. Und da ist mir wirklich auch alles runtergefallen. Also es hat mich einfach richtig von hinten durch die Brust ins Auge getroffen. Das ging mir auch so. Und dann kam ja auch die Lockdown-Phase. Wie war die für dich? Du hast wahrscheinlich weitergearbeitet, weil du ja ohnehin, Homeoffice gibt es ja für Freischaffende, also alternativlos nur. Wie hast du das erlebt? Wie war es alleine zu Hause mit deinem Mann? Konntest du arbeiten? Warst du gelähmt? Warst du mutig?
Ich habe weitergearbeitet, aber Es war dann tatsächlich so, also zum Beispiel diese Recherche über die Theaterregisseurin Anta-Helena Recke, die sollte dann eigentlich fertiggestellt werden und es sollte ein größeres Porträt entstehen und das musste dann tatsächlich verschoben werden. Und es gab so insgesamt, glaube ich, 3 oder 4 Projekte und lustigerweise passierte es alles an einem Donnerstag, dass die verschoben wurden, beziehungsweise erstmal abgesagt wurden, was natürlich auch bedeutete, dass ich das Honorar nicht bekam. Und ich fand, glaube ich, die allererste Woche des Lockdowns fand ich, glaube ich, ganz gemütlich und dachte, ach so, ganz schön, jetzt ist man hier so zu Hause und fängt mal wieder so an zu kochen und geht einkaufen. Und dann kam aber so eine innere Unruhe und gleichzeitig auch so ein Gefangensein im Kopf. Also ich habe das ja auch vorhin schon zu dir gesagt, dieses Romanschreiben, das endete dann auch abrupt mit diesem Lockdown, weil ich das Gefühl hatte, ich halte dieses Inne im Innen nicht so richtig gut aus und es ist mir zu viel, also dieses Zurückgeworfensein auf sich selbst in der eigenen Wohnung. Ich brauchte dann unbedingt ganz schnell was, wie ich trotzdem mit der Außenwelt noch kommunizieren kann und sei es über Lesen oder eben dieses Sachbuchprojekt, was ich dann relativ schnell in Angriff genommen habe. Also es gab dann diesen Anruf, es gab dann diesen Donnerstag, wo einige Sachen verschoben bzw. abgesagt wurden. Und dann dachte ich, okay, fuck, was mache ich jetzt? Entschuldigung. und habe mich hingesetzt und habe ein Exposé für dieses neue Sachbuch geschrieben. Und das hat mich dann so ein bisschen da rausgerettet. Und ansonsten habe ich, glaube ich, gar nicht besonders weit gedacht. Und für diese Beziehung, glaube ich, ich habe total bemitleidet, oder was heißt bemitleidet, aber mit Sorge zugeguckt, wie alle jungen Familien damit echt gekämpft haben. Ich glaube, wenn man zu zweit ist, ja, ist das natürlich auch nochmal so eine Beziehungsprobe, wie gut versteht man sich tatsächlich. Ja. Aber ich glaube, wir hatten eigentlich relativ viel Spaß zusammen.
Ja, also ich wäre auch lieber zu zweit gewesen als allein in meiner Wohnung. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Leute, die alleine gelebt haben während des Lockdowns, jetzt fast allesamt drüber nachdenken, in WGs zu ziehen.
Ich habe auch gedacht, dass es ja an sich, also man hat nochmal gemerkt, wie wenig Stadt bedeutet, wenn die Stadt nicht funktioniert. Also ich habe mich zum Beispiel auch total danach gesehen, dann doch lieber auf dem Land in dieser Zeit zu sein. Oder auch mit meiner Mutter und meiner Schwester, die sind beide in Leipzig, über so ein Mehrgenerationenhaus. Also dass man so dachte, wie schön wäre es, wenn jeder seine Wohnung hätte, man in einem Wohnhaus leben würde, aber dann zumindest nicht sich zu zweit einschließt, sondern zu 20 und in diesem Haus dann aber immer noch mal so in den zweiten Stock laufen kann und da mal schnell mit jemandem einen Tee trinkt oder mal kurz Hallo sagt und diesen Austausch hat. Weil klar, dieses zu zweit oder alleine sein führt, glaube ich, dann schon zwangsläufig dazu, dass man vielleicht so ein bisschen verrückt wird.
Ja, also das war auch mein Eindruck. Also das, genau, also wenn Stadt nicht funktioniert, ist halt Stadt dann auch wirklich nutzlos, weil du nicht diese, in dem Fall ja angenehme Enge des Dorfes nutzen kannst. Du hast auch keinen Gartenzaun, wo du mal mit einem Nachbarn irgendwie reden kannst oder so. Das ging mir ähnlich. Ich nehme an, deine Familie, genau, du hast es gerade gesagt, deine Schwester und deine Mutter sind in Leipzig und ich nehme auch an, deine Familie hat insgesamt auch sozusagen ihre Zeit da verbracht. Ich habe ja von meinen Eltern, die ebenfalls in Ostdeutschland wohnen, sehr andere Stimmen über Corona gehört, als ich sie hier aus Berlin gehört habe. Wie war das denn bei dir?
Das war eine lustige Reise mit meinen Eltern zu diesem Thema Corona, weil die, glaube ich, wie relativ viele Ostdeutsche am Anfang immer noch relativ viel dieses Argument benutzt haben, naja, aber das ist ja im Endeffekt eigentlich wie eine Grippe und 2017, da sind ja auch total viele Leute an der Grippe gestorben und da hat es keinen interessiert und jetzt werden hier diese krassen Maßnahmen durchgesetzt und waren nicht so richtig einverstanden. Das hat sich über den Laufe der Zeit dann schon geändert. Und ich würde sagen, wir sind da jetzt gleich streng. Aber am Anfang gab es da wirklich sehr, sehr viele Diskussionen darüber, inwieweit man sich dem jetzt anpasst, inwieweit man auch sagt, okay, wir sehen uns jetzt nicht und wir umarmen uns jetzt vielleicht auch nicht. und wir halten diese Abstandsregelungen ein und wir tragen diese Masken. Da gab es schon teilweise hitzige Diskussionen auf jeden Fall.
In Leipzig war das ja, also war das ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen anders als bei uns im Dorf. Da gab es einfach erstmal, zumindest während der Lockdown-Phase, keinen einzigen Corona-Fall. Und die Leute haben natürlich, so wie man das in Ostdeutschland immer denkt, weil man sich ja daran gewöhnt ist, an diesen Gedanken gedacht, die Regierung verarscht uns. Mhm. Das existiert einfach überhaupt nicht. Und also jetzt gibt es da auch Fälle und das Gymnasium da in der Nähe hat einen Ausbruch und so. Aber also das war bei mir auch so. Also erst wurde es überhaupt nicht ernst genommen und jetzt ist aber große Angst. Also weil sozusagen die Situation jetzt irgendwie gar nicht mehr kontrollierbar scheint gerade. Mhm. Man muss dazu sagen, wir nehmen heute auf am 7. Oktober. Gestern hat der Senat neue Regelungen beschlossen.
Ja, und der 7. Oktober, heute ist doch die Gründung der DDR.
Stimmt, auch das. Ja, siehst du, gerade war noch Deutsche Einheit, dann wird die DDR gegründet. Ja, den Tag der Deutschen Einheit hatten wir uns ja irgendwie auch nicht so vorgestellt, ne? Genau, also heute ist der 7. Oktober, gestern sind neue Regelungen beschlossen worden. Die bisherigen Podcast-Folgen haben wir eigentlich alle so aufgezeichnet, dass wir so ein bisschen Erleichterung allesamt empfunden haben, weil zumindest die schlimme Phase nicht vorbei schien, aber sozusagen ruhte. Und jetzt stehen wir das erste Mal ja unter dem Eindruck seitdem wieder, dass es jetzt wieder schlimmer wird. Wie geht's dir denn damit?
Ich gehe eigentlich davon aus, dass man diesen Winter wieder zu zweit oder alleine oder eben in dieser Gruppe, für die man sich dann entscheidet, mit der man zusammenlebt, verbringen wird. Also ich habe auch gerade heute Morgen ja gesehen, dass es jetzt wieder diese Sperrstunde in Berlin gibt und diese Regelung, mit wie vielen Menschen man zusammen draußen sein darf und auch die Reduzierung der sozusagen ja, Menschen, die zu einem nach Hause kommen dürfen. Ich habe, glaube ich, ich war ehrlich gesagt überrascht am Ende dieses Frühjahrs, dass es dann so schnell wieder gelockert wurde, als im April habe ich gedacht, das wird jetzt schon das ganze Jahr so sein. Und genau, für mich war es eher so ein positiver Moment, dass man dachte, ah, okay, man kann jetzt doch wieder auch nach Frankreich fahren, man kann irgendwie jetzt den Urlaub machen. Ich glaube, das war auch natürlich für die Leute eine wichtige Entscheidung und vielleicht auch eine richtige Entscheidung zu sagen, wir lassen jetzt alle nochmal im Sommer ausschwärmen, bevor dann wieder die harte Phase kommt. Aber ich glaube, dieser Winter, der wird schon nochmal ganz schön krass und ganz schön streng werden. Und dass es diese Regelung braucht, zeigt es ja auch immer wieder, weil sich sonst ganz viele Menschen einfach nicht daran halten.
Ja, man könnte ja auch die bestehenden Regelungen erstmal durchsetzen. Das hat, glaube ich, Jens Spahn gesagt. Wir brauchen keine neuen Regeln, sondern wir sollten die bestehenden Abstandsregeln, Maskenpflicht und sowas besser durchsetzen. Das war ja durchaus auch in der Diskussion. Also ich sehe das ähnlich. Ich denke auch, dass wir den Winter sehr in unseren Wohnungen wieder verbringen werden. Macht dir das politisch Sorgen?
Ich verstehe, warum man sich politisch Sorgen macht. Ich bin kein Fan der CDU, würde ich sagen, oder auf jeden Fall entspricht, ist die CDU nicht die Partei meiner Wahl, was meine politische Ausrichtung angeht. Ich finde aber, dass Angela Merkel die ideale Kanzlerin für diese Pandemie ist und glaube, dass ihr Pragmatismus total richtig ist und auch ihre Betonung immer wieder, dass diese Einschränkungen und diese persönlichen Einschränkungen, was die eigene Freiheit angeht, nur im Zusammenhang mit dieser Pandemie stehen. Und solange es klar ist, dass diese Einschränkungen eben nur mit dieser Pandemie zu tun haben, gehe ich da auch mit. Natürlich würden wir jetzt in Amerika leben oder in Russland oder in der Türkei, wäre meine Sorge, welche politischen Auswirkungen diese Einschränkungen jetzt haben, größer. Gleichzeitig denke ich natürlich, habe ich jetzt die Tage drüber nachgedacht, ich sehe nämlich dazu, mal wieder richtig tanzen zu gehen. Ich tanze so gern.
Ich glaube, das ist das, was die meisten so vermissen.
Ja, übrigens. Was das für das Nachtleben tatsächlich bedeutet und ob man nicht natürlich Subkultur damit, also einen Kahlschlag der Subkultur erreicht, der sich danach nie wieder hochrappelt. Und das wäre natürlich extrem schlimm. Ja? Und das hätte natürlich auch politische Auswirkungen, weil damit natürlich auch junge Opposition und ja, sozusagen jugendliches und alternatives Gegengewicht überhaupt nicht entwickeln kann, weil die Orte, wo sowas entsteht, sind ja meistens Orte, die nachts besucht werden oder in den Abendstunden. Und das bereitet mir schon so ein bisschen Sorge. Gleichzeitig bereitet mir aber auch Sorge, was die Auswirkungen dieses Viruses sind. Also wo ich Anfang März noch gedacht habe, vielleicht hole ich mir das einfach, dann habe ich es gehabt und dann ist fertig, würde ich jetzt so sagen, ich möchte unbedingt vermeiden, dieses Virus zu bekommen, weil ich möchte weder irgendwelche Hirnschäden von mir tragen, noch langzeitige Schäden da bekommen. Und deswegen, da sage ich, also lieber gehe ich jetzt mal ein Jahr lang nicht aus, als dass ich dann 30 Jahre mein Gehirn nicht mehr funktioniert. Und mein Gehirn ist ja genau das, was ich
täglich brauche. Ja, diese Phase, also ich habe auch das Gefühl, die Phasen sind bei allen sehr ähnlich. Ne? Diese Phase hatte ich auch, bei der ich gedacht habe, so, ich hätte es jetzt eigentlich, also ich werde es eh irgendwann kriegen, dann wäre es doch eigentlich gut, wenn ich es jetzt hätte. Und jetzt bin ich aber gerade so, ich will es eigentlich lieber nicht haben. Und das Tanzen gehen, das ist auch für alle, glaube ich, der große Wrecking Point eigentlich, interessanterweise.
Obwohl wir wieder angefangen haben, zu Hause ganz viele Schallplatten zu hören und haben dann so einen Freund, der auch ganz wenig Kontakt mit anderen hatte, der kam dann immer mal zu uns zum Abendessen und dann haben wir so auf dem Teppich gesessen, gegessen und dann danach Platten gehört und angefangen zu tanzen und das war auch total schön und hatte auch so eine Poesie, die wir wahrscheinlich sonst nie erlebt hätten, wenn es das nicht gegeben hätte.
Wie wirkt sich denn das alles inhaltlich auf deine Arbeit aus? Also bearbeitest du pandemiebezogene Themen überhaupt?
Nein, ich habe am Anfang des Lockdowns habe ich mal einen Text geschrieben darüber, dass eine Hymne auf das Telefon, was jetzt wieder zurückkehrt, und den Akt des Telefonierens. Und dann habe ich noch einen Text geschrieben darüber, wie verrückt das ist, dass wir jetzt plötzlich alle wieder in einer Schlange stehen. Das waren die beiden Texte, die pandemiebezogenen Texte, die ich geschrieben habe. Ansonsten habe ich mich nicht weiter journalistisch damit beschäftigt, beziehungsweise das Thema bearbeitet, was schon allein daran liegt, dass ich keine Wissenschaftlerin bin und da mich echt sehr, sehr lange wahrscheinlich erstmal einarbeiten müsste. Aber natürlich hat es totale Auswirkungen gehabt darauf, wie ich arbeite und auch wie die Kollegen und Kolleginnen arbeiten, weil man natürlich sich plötzlich überlegen muss, was kann ich jetzt eigentlich noch machen und vor allen Dingen wie. Ich habe zum Beispiel eine Geschichte, die in den nächsten Wochen jetzt auch erscheint, gemacht. Da geht es darum, ich habe mit Großeltern und ihren Enkelkindern über das Ende des Krieges gesprochen und die Großeltern teilen alle eine Geschichte. Sie sind nämlich sozusagen Vertriebene oder mussten aus den ehemaligen osteuropäischen bzw. deutschen Gebieten 1945 flüchten. Mhm. Und was diese Geschichte dann mit den Enkelkindern zu tun hat und inwieweit diese Geschichte die eigene Familie prägt, darüber habe ich sozusagen aus diesen beiden Generationen, aus diesen beiden Perspektiven mit jeweils der Enkeltochter und den Großeltern gesprochen. Und normalerweise wäre das so eine Geschichte, wo man dann am besten zusammen zu den Großeltern fährt mit dem Enkelkind und sich an den Tisch setzt und spricht. Und das ging natürlich nicht. Gleichzeitig haben wir gedacht, okay, wir versuchen mal, ob es nicht auch per Telefon geht. Und die lustige Erfahrung war, dass das super ging. Ich habe das dann tatsächlich nur über Skype und Telefon gemacht, diese Gespräche. Und es hat total gut funktioniert. Man hat dann mit den Enkelkindern das Internet benutzt und aus dem Internet heraus die Großeltern aufs Festnetz angerufen. Das war tatsächlich sehr, sehr lustig. Aber das sind so Dinge, da hätte man früher natürlich überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, wie setzt man die um. Und auf einmal dachte man, okay, wie kann das gehen? Was machen wir für Tests? Und natürlich dieses Rumfahren, also schon allein in den Zug setzen und alte Leute treffen und dann möglicherweise Viren mitschleppen, das ging nicht mehr. Und gerade wenn man so ein bisschen so eine rastlose Person ist, zu der ich mich auf jeden Fall zählen würde, war das total doof, plötzlich nur über Essays oder Interviews und so nachzudenken. Und dieses durch die Welt laufen und beobachten, das ist weg. Also zumindest war das erstmal für die ersten Monate weg. Jetzt ist es so ein bisschen wieder zurückgekommen, aber ja.
Jetzt könnte es auch wieder weggehen. Du bist ja auch keine Korrespondentin. Also ich habe ein Interview geführt für Guardini Akut mit dem Korrespondenten der FAZ, mit dem Italien-Korrespondenten Matthias Rüb. Und der hat natürlich erzählt, dass der ja die ganze Corona-Zeit über rumgefahren ist, trotz allem, weil er so eine Autozertifikation, eine Geschichte hatte. Mhm. Aber das ist natürlich bei dir nicht der Fall, weil du ganz andere Themen bearbeitest.
Also gerade die Themen, die, ich würde ja sagen, ich schreibe, wenn dann relativ viele Porträts oder mache auch Interviews. Und bei den Interviews muss man sagen, da hat man, wie vorhin ja schon gesagt, festgestellt, manchmal ist man für ein Interview ja nach London oder nach New York geflogen. Da muss man sagen, das ist natürlich totaler Quatsch, das muss keiner mehr machen, sondern da gibt es mittlerweile genug gute technische Ausstattung, um auch ein Gespräch zu führen, wo man das Gefühl hat, eine Art von Nähe aufzubauen, auch über einen Bildschirm. Bei Porträts wiederum wird es natürlich deutlich schwieriger, weil für Porträts bedeutet das ja, dass man ja schon Zeit mit Leuten verbringen muss, bei denen zu Hause am besten Fall Eintritt bekommt oder mit ihnen auf Veranstaltungen geht. Wenn beides entweder nicht stattfindet oder sozusagen zu so einer No-Go-Area wird, dann kann man sagen, kann man kein Porträt mehr schreiben. Und gerade dieses Thema Ostdeutschland, was ich ja noch bearbeite, hat dann ja auch schon damit zu tun, sich an einem bestimmten Ort aufzuhalten und öffentliches Leben auch aufzunehmen. Wenn es kein öffentliches Leben nicht mehr gibt, dann findet das natürlich auch nicht statt.
Fehlt es eigentlich für deine Arbeit, Leuten die Hand geben zu können oder vielleicht sogar mal jemanden umarmen zu können?
Nee, also umarmen, man würde jetzt ja Protagonisten oder Protagonistinnen jetzt nicht umarmen. Die Hand geben ist schon nicht schlecht, aber das mit dem Handgeben finde ich an sich bei der Arbeit gar nicht so schlimm, weil man ja sowieso so eine gewisse Distanz doch versucht immer zu wahren. Es ist vielmehr so, dass es bei Freunden und Bekannten so blöd ist, dass man die nicht umarmen darf.
Und bist du, wie konsequent bist du? Wahrscheinlich so ungefähr so konsequent wie wir alle, so mittel.
Genau, so mittel. Wenn man jemanden gerne mag, denkt man, da steckt man sich nicht an.
Oder man nimmt es in Kauf. Ja, okay. Es liegt ja jetzt noch eine relativ lange Phase vor uns wahrscheinlich, also vermute ich mal. Ich weiß gar nicht, wie jetzt im Augenblick die Voraussagen sind, aber die Impfung wird ja wahrscheinlich nicht vor Sommer verfügbar sein und wer weiß, also wir werden ja wahrscheinlich auch nicht zuerst geimpft, weil wir ja jung und gesund sind. Erstens, was sind denn so deine Perspektiven für diese Phase, also sowohl beruflich als auch wie wirst du damit umgehen? Und zweitens, was wünschst du dir noch? Also was wünschst du dir für unsere Pandemie-Zukunft?
Also ich glaube, was meine Arbeit angeht, denke ich, würde es so weitergehen, wie das auch diese letzten Monate war. Ich hab das Privileg, dass dadurch, dass ich so nah an ein Haus angebunden bin wie die Zeit und schon lange als Journalistin arbeite, jetzt keine Sorge habe, keine Aufträge mehr zu bekommen. Ich klopfe hier gleich mal auf den Tisch. Und natürlich auch für andere Medien die Möglichkeit habe, für die zu schreiben. Also ich denke, das wird schon okay sein. Und auch was die Themenauswahl angeht, da brauchte man am Anfang, musste man so einen Schalter umlegen und sagen, okay, was kann man jetzt noch machen? Aber da gibt es genügend Dinge, die man noch tun kann. Ich hoffe ja auch immer noch darauf, dass das Essay so ein Comeback feiert und wir mehr Leuten beim Denken zugucken können. Aber genau, da hoffe ich eigentlich so ein bisschen arbeitstechnisch, dass ich genau so das weitermachen kann, wie es jetzt gerade ist und diese Kombination aus bisschen in die Fernsehrichtung mit reinzukommen, mein Buch zu schreiben und journalistische Texte zu veröffentlichen. Wenn das so bleiben würde, wäre ich sehr, sehr glücklich. Was ich mir wünsche, ich wünsche mir natürlich, dass diese Pandemie so schnell wie möglich ein Ende findet. Also ich wünsche mir, dass diese Maskenpflicht ein Ende findet. Also eine meiner Sorgen ist, dass wir nie wieder mit dem Zug oder einem Flugzeug fahren können oder in Räume gehen können, ohne eine Maske zu tragen. Und das finde ich schon schrecklich. Also weil wenn mich etwas nervt, dann sind es diese Masken. Weil man unfassbar schlecht Luft bekommt und es einfach ätzend ist, die ganze Zeit was vor dem Mund zu haben. Ich denke dann immer, wenn ich in der U-Bahn auch manchmal sitze, man befindet sich wie in so einem Sci-Fi-Film.
Mhm. Na, also ein bisschen wie in so einer Dystopie. Das kommt in der nächsten Folge mit Damir Lukacevic, die wir schon aufgenommen haben. Da haben wir auch darüber gesprochen, was das für ein dystopisches Gefühl ist, öffentliche Verkehrsmittel jetzt zu nehmen.
Ja. Und diese und was ich mir natürlich auch wünsche mit diesem Ende eben, dass man sich wieder umarmen kann. Und ich glaube, dass umso schneller es ein Ende gibt und einen Impfstoff, umso geringer werden natürlich auch, glaube ich, diese Schäden, kann man ja schon sagen, sein. Weil was ich ja auch an mir selber merke, wenn man so unterwegs ist, dass man natürlich guckt, wer kommt eigentlich woher, oder natürlich wir uns alle jetzt überlegen müssen, mit welchen Freunden für diesen Winter pflegt man jetzt und Freundinnen pflegt man jetzt zum Beispiel Kontakt. Also was macht man mit denen, wo die Kinder in den Kindergarten gehen? Fängt man jetzt an, die weiterhin zu umarmen, oder lässt man das, weil die Kinder eben im Kontakt mit x anderen Kindern sind? Da wird ja so eine komische Grenze gezogen, die abhängig ist von den Lebensunterständen verschiedener Individuen, wo man vorher gesagt hat, das ist mir völlig egal, wer wie mit wem Kontakt hat, und auf einmal denkt man darüber nach, und das finde ich schon so ein bisschen gruselig.
Ja, das stimmt. Okay, wir enden jetzt Boulevardpresse-mäßig. Dein Tipp für den Pandemiewinter?
All die Bücher lesen, die man unbedingt mal lesen wollte.
Welches Buch empfiehlst du uns denn?
Ich empfehle Mili Kiak Frau sein, was ich an einem Samstagnachmittag verschlungen habe. Und dann empfehle ich noch das neue Buch von meiner lieben Freundin Anna Pritzkau, das heißt Fast ein neues Leben, was ich finde auch ein sehr vielversprechender Titel für diesen Winter ist.
Gut, vielen Dank, Caroline. Schön, dass du da warst. Ich verabschiede mich jetzt. Das war die 6. Folge unseres Podcasts So geht's auch, der gefördert wird von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder mit Damir Lukacevic.
Danke, liebe Patricia.